besonders heute ging es mir einfach so, habe ich gedacht, ich brauche eigentlich gar nicht mehr predigen. Die Lieder sind so voll von den Wahrheiten der Bibel, was uns Gott durch sein Wort sagt, dass man gar nichts zusätzlich dazu sagen müsste. Aber jetzt habe ich mich schon vorbereitet, dann habe ich gedacht, gut, dann mache ich es halt. Am Anfang ein Gedankenspiel, ein gefährliches Gedankenspiel. Ihr wisst, ich tue immer gerne am Anfang so irgend ein bisschen zur Einleitung Aufmerksamkeit heischen. Angenommen, man würde dich anklagen, du darfst jetzt nicht an Österreich und Deutschland denken, aber angenommen, man würde dich anklagen, zu sein, würde man genug Beweise finden? Man muss ein bisschen doppelt denken, aber überleg mal, würde man genug Beweise finden, dich für schuldig zu erklären, dass du Christ bist? Dich zu überführen und dich zu verurteilen? Und beim Nachhauseweg dürft ihr ruhig überlegen, was wären diese Beweise, dass du Christ bist? Mich hat dieser Satz, ich kenne ihn schon länger, mich hat dieser Satz betroffen gemacht und jetzt, als ich ihn wieder gelesen habe. Aber ich sage euch nichts dazu, wie ich mich dann gefühlt habe. Wir sind also am Ende des Jahres angekommen. Heute ist der erste Adventssonntag. Die schöne Deko zeigt es uns und das eine Lichtlein. Leider beginnt auch die Zeit oder hat schon längst begonnen, in der es wieder drunter und drüber geht bei den Vorbereitungen für Weihnachten. Ich meine nicht unbedingt bei euch zu Hause vielleicht, aber in dieser Welt. Auch wenn durch Werbung, unzählige Adventmärkte und Festbeleuchtung Vorweihnachtsstimmung erzeugt werden soll. Leider wird die eigentliche Bedeutung von Christi Geburt weiter demontiert, soweit diese Bedeutung überhaupt noch vorhanden ist. Wir alle entscheiden ja selbst, wie wir diese Zeit des Advent, in der wir uns an die Ankunft des Erlösers vor 2000 Jahren erinnern wollen, wie wir diese Zeit nützen wollen. Um unser Verhältnis zu diesem Erlöser zu stärken, zu erneuern oder auch zu hinterfragen. Ich persönlich erlebe derzeit bei dem Thema Advent eine etwas andere Dimension. Jesus hat seinen Jüngern und ebenso uns natürlich dadurch genug Informationen hinterlassen, wie irgendwann einmal in der Zukunft, und diese Zukunft rückt, glaube ich, immer näher, gegen Ende der Zeiten der Zustand dieser Welt und der Menschheit aussehen wird. In diesem Zusammenhang spricht er auch davon, dass er irgendwann auch wiederkommen wird. Anders als beim ersten Mal. Wir leben also eigentlich, habe ich mir dann gedacht, wir leben eigentlich tagtäglich im ganz realen Advent. Er kann heute kommen, morgen, nächste Woche, in einem Jahr. Auf seine Worte und seine Verheißungen in Matthäus 24, das ganze 24. Kapitel ist voll davon, möchte ich heute nicht eingehen, aber ein Gleichnis bezüglich der Endzeit, das er im Anschluss an seine Rede erzählt, hat mich seit Wochen bewegt und lässt mich nicht mehr los. Und um dieses soll es heute gehen. Auch, ehrlich gesagt, dieses Mal habe ich wieder gezögert, ob ich es machen soll. Ob dies das Richtige ist, das richtige Thema für die Predigt. Wir wollen doch im Gottesdienst gerne Freude schöpfen, gestärkt werden, Gutes hören und auch Gutes mitnehmen. Und dann komme ich und vermies euch die Stimmung vielleicht, indem ich euch vom Ende der Welt erzähle. Und indem ich von deren Annehmlichkeiten hier auf unserem Planeten erzähle, dass die zu Ende sein werden, weil Jesus angeblich wiederkommt. Wenn wir so denken, sollten wir überlegen, was wohl Paulus gemeint hat mit dem Satz, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Alles Gute und Schöne auf Erden hier soll ja angeblich nichts sein im Vergleich zu den himmlischen Freuden. Und wenn das so wunderbar ist, meine Frage, sehnen wir uns dann auch danach? Ich habe sie schon, keine Angst, mir selbst gestellt, als ich die Predigt vorbereitet habe. Sehnen wir uns danach? Ich gebe auch darauf keine persönliche Antwort, muss sich jeder selber beantworten. Können wir alles Irdische hinter uns lassen? Oder sind wir doch noch einigermaßen erdverbunden? Wie sieht es aus mit unserer Freude über Jesu Wiederkunft? Dazu ist mir natürlich während der Vorbereitung ein Lied eingefallen von dem berühmten Manfred Sebald, der ein wunderbarer Dichter ist, aber auch ein Sänger und Liedermacher. Und er schrieb einmal diesen Text: Wir haben es uns gut hier eingerichtet. Der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, den Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet. Wir sitzen, alles zu besehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht. Wir beten laut, Herr, komm doch wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manches lange Jahr verfließen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und webt die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder, und denken still, doch jetzt noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden? Dann kann uns nur noch die Erde freuen. Soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein? Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm bald wieder, und denken leise, jetzt noch nicht. Mag sein, wir sahen nur die vielen Gaben und sahen darin den Geber nicht, von dem wir doch erst alle Freude haben und der uns noch viel mehr verspricht. Wir wollen neu das Sehen üben und auch das Danken nicht zuletzt. Dann sagen es nicht nur unsere Lippen, Herr, komm doch wieder, Herr, komm jetzt. Manfred Sebald. Das regt schon, also mich auf jeden Fall, zum Nachdenken an. Da stellen sich einige Fragen für unser Leben, die zu beantworten wären. Aber das ist ja nur der Text von Manfred Sebald, könnte man sagen, den er in ein Lied gefasst hat. Aber wir wissen, Manfred Sebald bezieht sich auf die Wahrheit und auf die Wahrheiten der Bibel. Und in die wollen wir aber heute hineinschauen. Ich denke, fast alle von uns kennen das Gleichnis, das Jesus nach seiner Endzeitrede in Matthäus 24 erzählt, in der es um die letzten Dinge vor seiner Wiederkunft geht. Er spricht da vom Ende des Tempels, von Verführung, von falschen Propheten, von falschen Christussen sogar, von Kriegen, von Hungersnöten, von Bedrängnis und Verfolgung. Es ist besser, ihr liest das nicht. Man könnte depressiv werden, wenn es das ist. Aber was heißt, ihr liest das nicht und depressiv werden? Was da drin steht, passiert bereits. In unserer Umgebung, passiert in Europa, passiert in Asien, in Amerika, überall auf der ganzen Welt. Und dann, nachdem er das alles erzählt in Matthäus 24, dann sagt er, und dann wird der Menschensohn kommen. Und dann schließt er im Matthäus-Evangelium Kapitel 25 die Geschichte von den 10 Jungfrauen und ihren Lampen und dem Öl und auch von dem nicht vorhandenen Öl. Die Erzählung ist natürlich kein Zufall. Die setzt er nicht genau an diese Stelle, Jesus, denn sie fügt sich nahtlos an seine vorigen Worte vom Kapitel 24. Mit der Geschichte illustriert er eindrücklich und anschaulich das eben Gesagte. Wer seine Worte bis jetzt noch nicht ganz verstanden hat, der bekommt Nachhilfe mit dieser plakativen Geschichte. Es gibt viele Auslegungen dazu mit unterschiedlicher Gewichtung auf die einzelnen Ereignisse im Ablauf der Erzählung von dem Bräutigam, der sich zu seiner Hochzeit verspätet. Und von den Brautjungfern, denen teilweise das Öl für die Lampen ausgeht. Aber die Hauptaussage, die Quintessenz seiner Erzählung, findet sich im letzten Satz. Da sagt Jesus, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, zu der der Menschensohn kommen wird. Jesus beginnt die Erzählung so. Dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Ein ganz normaler Vorgang in Israel, wenn eine Hochzeit bevorstand. Diese Brautjungfern begleiteten den Bräutigam üblicherweise am Morgen, am Vormittag, wenn er zum Haus der Braut ging, um sie abzuholen in sein Haus, wo dann auch die Hochzeit stattfinden sollte. Aber die Erzählung wird jäh durchbrochen und bekommt eine kuriose Wendung. Denn Jesus sagt auf einmal, 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Was soll denn das jetzt? Woran oder worin äußerte sich das? Jesus erklärt es. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl, kein Reserveöl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Es wird viel spekuliert, was Jesus wohl mit dem Öl gemeint haben mag. Ich sehe in dem Zusammenhang mit der vorhergehenden Rede Jesu ein großes problematisches Manko bei den törichten Frauen. Sie waren auf das Kommen des Bräutigams nicht wirklich vorbereitet. Wir können oder könnten die Törichten interpretieren als Mitläufer in einer Gemeinde, die sich nicht oder nur halbherzig Jesus angeschlossen haben. Aber auf das Kommen Jesu und mit dem Bräutigam dürfen wir annehmen, ist sicher der Messias in der Geschichte gemeint. Auf das Kommen Jesu sind sie nicht oder schlecht vorbereitet. Da könnten auch wir gemeint sein. Wir stehen alle in der Gefahr, nachlässig in unserer Beziehung zu Gott und zu unserem Erlöser zu werden oder zu sein. Ich persönlich kenne das schon gut, ihr vielleicht, Gott sei Dank, nicht. Aber Jesus hat die Geschichte nicht erzählt, um die Bibel mit einem weiteren interessanten Gleichnis zu bereichern. Er wusste um die Natur des Menschen, er kennt unsere Schwächen. Und da hören wir es schon, was er sagt. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Für viele Auslegungen ist es das klassische Bild einer untätigen, um sich selbst drehenden Gemeinde. Niemand ist gefeit davor, das Glaubensleben zu vernachlässigen. Aber noch eine Besonderheit flicht Jesu in diese Geschichte ein. Der Bräutigam blieb lange aus. Das war und das wäre auch heute ungewöhnlich. Die Braut sitzt und wartet, aber sie wartet vergeblich. Kommt er noch? Kommt er nicht mehr? Die Hochzeit kann anscheinend nicht stattfinden. Das Fest muss abgesagt werden. Es ist absolut aus der Norm, dass der Bräutigam sich verspätet. Aber für das Gleichnis braucht Jesus bewusst diese Situation. Dann hören wir, wie Jesus erzählt, um Mitternacht erhob sich lautes Rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Ja, eine eigenartige Situation. Spät aber doch, müsste man sagen. Das ist auch aus der Norm. Damit hat niemand gerechnet, auch die Brautjungfer nicht. Aber noch sind sie da. Sie sind nicht nach Hause gegangen. Sie sind nur ein wenig eingenickt. Aber, oh Schreck, 5 Frauen fehlt etwas. Da standen diese Jungfrauen alle auf, erzählt Jesus weiter, und machten ihre Lampen fertig. Und die Törichten aber bemerkten etwas. Sie haben kein Öl mehr. Sie sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Ihre Lampen verlöschen. Sie haben nicht vorgesorgt. Jesus wollte mit diesem Versäumnis bildlich seine Worte bestärken, die er vorhin in seiner Endzeitrede schon drastisch und mit einem anderen Beispiel allen vor Augen geführt hat. Er erzählte da in dem 24. Kapitel, darum wachet, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Wir müssen die Stunde, wo der Menschensohn kommt, nicht wissen. Aber bereit sein müssen wir. Welchen Platz nimmt Jesus in unserem Herzen, in unserem Leben ein? Wie sieht es aus, wenn Jesus sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere zufallen. Wie sieht es aus, wenn Jesus sagt, wer etwas mehr liebt als mich, ist meiner nicht wert? Oder wenn er sagt, lass mal all deine Verpflichtungen beiseite, du aber folge mir nach. Ich habe das etwas allgemein gesagt dir, das sagt er zu diesen Menschen, wo der eine kommt, Herr, ich will dir nachfolgen, aber lass mich zuerst von meiner Familie verabschieden. Oder der andere sagt, lass mich zuerst, ich möchte noch einen Acker kaufen. Und der andere sagt, ich muss meinen Vater beerdigen. Da sagt Jesus, lass das alles beiseite, komm, folge mir nach. Das ist nicht, weil Jesus so grausam ist, sondern weil er sagen möchte, wer steht für dich an erster Stelle? Und dann der Satz, wer sind meine Brüder und Schwestern, die den Willen tun meines Vaters im Himmel? Das Problem mit dem Verständnis dieser Geschichte, und es gibt einiges, ich habe das entdeckt, entsteht einerseits dadurch, dass wir sie als reale Begebenheit interpretieren und jede Menge Erklärungen hineinverfrachten in diese Geschichte oder sogar überfrachten. Oder andererseits diesen Text, der ein Gleichnis ist, also eigentlich ein Bild ist, oberflächlich und wörtlich verstehen, statt uns zu fragen, welche Botschaft will Jesus mit dieser Geschichte vermitteln? Worum geht es denn überhaupt? Das Thema des 25. Kapitels im Matthäusevangelium ist die Fortsetzung der Endzeitrede Jesu. Er will dafür sensibilisieren, dass diese Zeit und Welt ein Ende haben. Im persönlichen Leben sowieso, wie auch im Universum. Jesus möchte, dass seine Jüngerinnen und Jünger vorbereitet sind, wenn dieses Ende kommt. Und er versucht, die Wichtigkeit dieses Bereitseins mit dieser Geschichte zu verdeutlichen. Deswegen geht es, das ist meine persönliche Meinung, aber ich sag's mal, deshalb geht es auch nicht um Lampenöl, sondern dieses Lampenöl ist ein Bild für das, was wir für unser Leben brauchen, um im entscheidenden Augenblick bereit zu sein und bestehen zu können. Für das Licht, das mit dem Öl genährt wird, können wir vieles einsetzen. Ich habe nur gedacht, ich nehme einfach diese drei berühmtesten Worte, weil man sich vielleicht etwas mehr besser vorstellen kann. Glaube, Hoffnung und Liebe. Dafür steht dieses Licht. So verstanden besteht die Klugheit der Frauen darin, dass sie wissen, dass ihr Glaube und ihre Hoffnung und ihre Liebe nicht von selbst entstehen und nicht als menschliche Fähigkeit von vornherein vorhanden sind, sondern sie brauchen der Pflege und Nahrung. Glauben, hoffen und lieben kann man nicht durch Fingerschnippen bekommen, sondern indem man diese Fähigkeiten entwickelt, einübt und pflegt. Sie entstehen als Frucht des Geistes, der in den erlösten Christen lebt und wirkt. Die Torheit der fünf anderen Frauen besteht in der Ansicht, dass es genügt, vielleicht anständig zu sein und hilfsbereit zu sein, moralisch integer, dass man ihnen also nichts nachsagen kann. Aber dann, als sich in der entscheidenden Situation herausstellt, dass das nicht reicht, dann meinen sie von den klugen Frauen, diese Fähigkeit leihen zu können. Aber das funktioniert nicht. Darum habe ich etwas gewählt, eben Glaube, Hoffnung und Liebe können auf andere Menschen zwar ausstrahlen, aber für jemanden anderen glauben, hoffen und lieben, das geht nicht. Das sind höchst personale Gaben Gottes. Deshalb ist es den klugen Frauen auch nicht möglich, das Öl zu teilen. Sie können den Törichten im entscheidenden Moment den Glauben, die Hoffnung und die Liebe nicht einpflanzen. Und schon gar nicht die Erlösung durch Jesus, wenn wir also weiterdenken. Ihr Rat ist richtig. Sie schicken die ohne Öl sind, zurück an den Start sozusagen. Aber, und das ist auch der Sinn des Textes, aber auch die Katastrophe. Dann kann es zu spät sein. Dann kann der entscheidende Moment vorbei sein und dann ist die Türe verschlossen und die Chance vertan. Darin liegt die Warnung des Gleichnisses. Seid wachsam, damit ihr nicht überseht, wann zum Beispiel Glaube, Hoffnung, Liebe vertrocknet, verdunstet, schwach wird. Ihr wisst nicht, wann ihr sie brauchen werdet. Und niemand kann an eurer Stelle für euch glauben, hoffen und lieben. Es ist eben ganz wichtig, besonders diesen Teil der Geschichte nicht wörtlich zu nehmen und nur das Öl zu sehen und die fünf klugen Jungfrauen nicht als geizig zu sehen, egoistisch und auf ihren Vorteil gerichtet zu verurteilen, weil sie nämlich damit die anderen fünf ins Verderben schicken. Dazu ist es wichtig zu verstehen, dass das, was hier als das Öl und die Reserve bezeichnet wird, nicht zu verschenken ist, weil es das eigene persönliche Leben, das mit Jesus verknüpft ist, darstellt. Mein Glaube, meine Vergebung, meine Erlösung ist ganz persönlich mit Jesus Christus verschränkt. Und daher ist es nicht teilbar. Ich kann davon erzählen, ich kann für jemanden, wo ich merke, da wäre vielleicht eine gute Erde, wo etwas wachsen könnte, ich kann dafür beten, aber ich kann es nicht hergeben. Es ist ganz persönlich mit Jesus Christus verschränkt und daher nicht teilbar. Jeder und jede muss eine eigene persönliche Beziehung mit Jesus eingehen. Jesus ist zwar für alle Menschen am Kreuz gestorben, um den Schuldschein, der gegen uns gerichtet ist, zu tilgen, aber er drängt es niemandem auf. Jeder und jede muss als Individuum zu Jesus kommen und um Vergebung bitten, um Gottes Kind zu werden. Wir dürfen ja, wir sollen alle in uns gehen und mal nachschauen in unsere Befindlichkeit, wie es so aussieht bei unseren Prioritäten mit unserer Vorbereitung auf die Wiederkunft. Der Schluss wird dann sehr dramatisch. Jesus erzählt weiter, und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. An dieser Stelle muss ich etwas sagen. Ich habe im Internet Lösungen gefunden, die genau davon ausgehen, dass diese Geschichte echt sein soll und kein Gleichnis. Und dann wird dieser Schluss verändert. Der Schluss lautet dann so: Jesus kann doch nicht so grausam sein. Und er wird dann denen, die dann noch kommen und eh ihr Öl gekauft haben, er wird dann denen schon aufmachen. Genau darum geht's nicht. Das heißt, hier wird nicht dargestellt, dass Jesus grausam ist, sondern hier wird dargestellt, es gibt ein zu spät. Es kann sein, dass du dich hier in diesem Leben nicht für Jesus endgültig entschieden hast. Und dann gibt es tatsächlich ein zu spät. Ich kenne euch nicht, was für ein schreckliches Urteil. Jesus wiederholt hier aber nur, was er früher schon gesagt hat, am Ende der Bergpredigt, im 7. Kapitel. Da sagt er, und man versteht fast dieses Wort nicht, wenn man das erste Mal liest, wenn man nicht wirklich hinein. Mit dem Gleichnis übrigens fällt es mir leichter, das zu verstehen. Nämlich, wo er sagt, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Die, die also Herr, Herr sagen, tun anscheinend nicht den Willen des Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele gute Taten getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt. Ich möchte noch dazu sagen, ihr wart nie bei mir. Ihr seid nie zu mir gekommen. Ihr habt nie gebettelt um Erlösung, die ich für euch am Kreuz erwirkt habe. Ich habe euch nie gekannt. Und dann sogar der Satz: Weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Und Luther hat es noch anders übersetzt: Weicht von mir, ihr Übeltäter. Darum wachet, sagt Jesus am Schluss, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde, in der der Menschensohn kommen wird. Haben wir die Pointe des Gleichnisses begriffen? Jesus erzählt das Gleichnis ja nicht, um uns zu frustrieren, das ist jetzt ganz wichtig, und uns auf endgültig vertane Lebenschancen hinzuweisen. Jesus erzählt das Gleichnis, um uns zu locken. Er will doch nur das Beste für uns. Jesus erzählt dieses Gleichnis, um uns zu locken. Die Jungfrauen sind erstens keine realen Figuren. Jesus hat die Figuren erfunden, damit wir klüger handeln, als es diese 5 erfundenen Jungfrauen des Gleichnisses getan haben. Jesus will uns mit seinem Gleichnis für das Reich Gottes gewinnen. Denn das ist der erste Satz. Das Reich Gottes ist gleich, wie wenn eine Hochzeit stattfindet und die Jungfrauen gehen raus mit ihrem Öl dem Bräutigam entgegen. Das steht am Anfang dieses Gleichnisses. Also Jesus will uns mit seinem Gleichnis für das Reich Gottes gewinnen. Die Welt Gottes, das Himmelreich, so sagt das Gleichnis, ist wie ein Hochzeitsfest. Und tun wir jetzt nicht so, als wäre ein Hochzeitsfest nichts Schönes, nichts Gescheites. Da gehe ich lieber irgendwo, was man sieht, auf einen Grampeltag oder sonst was. Das ist gemeint, das Hochzeitsfest. Dieses Gleichnis, das ist so schön, dass der Himmelreich ist wie ein Hochzeitsfest. Es lohnt sich, an diesem Fest teilzunehmen, nicht nur weil es gutes Essen gibt, weil dort Freude und Ausgelassenheit herrschen. Wo Gott gegenwärtig ist, da gelten die Schwierigkeiten unseres Alltags nicht mehr. Bei Gott sind die üblichen Maßstäbe, was wichtig ist oder was uns wichtig scheint, und auch das Ansehen, auf das wir oft so Wert legen, außer Kraft gesetzt. In der Bergpredigt zum Beispiel, da sehen wir, da relativiert Jesus alles, was in dieser Welt wichtig scheint. Ich habe jetzt nur drei rausgenommen. Die Sanftmütigen regieren auf einmal die Welt, die Trauernden werden getröstet, und zwar endgültig, und allen, denen Unrecht widerfahren ist, wird bei Gott Gerechtigkeit zuteil. Und noch einige andere Seligpreisungen. Aber, und das macht das Gleichnis auch klar, mit Saumseligkeit und Nachlässigkeit verpasst man das Eigentliche. Wer nur in den Tag hineinlebt, wer sich einlullen lässt vom Rauschen und Treiben der Welt, von Eitelkeit, Hochmut, auch von Leichtsinn, die oder der kann am wahren Leben vorbeigehen. Es gibt ein zu spät, sagt uns Jesus mit seinem Gleichnis. Aber er sagt uns auch, es ist noch nicht zu spät. Du hast eine Chance noch, aber verpasse sie nicht. Nutze sie, damit du lebst, damit du teilnimmst an Gottes Fest, damit du schon jetzt dazugehörst zu Gottes ewigem Reich. Ich möchte zum Schluss noch eine wunderschöne Geschichte noch lesen, die ich gefunden habe. Eine Begebenheit, die sich am Comersee zugetragen hat. Da wandert jemand zu einer Villa, die an der Spitze einer langgestreckten Halbinsel in einem herrlichen Garten liegt. Ein älterer Gärtner öffnet ihm das Tor und führt ihn durch den wunderschönen Garten. Der Besucher fragt: Wie lange sind Sie schon hier? 24 Jahre. Und wie oft ist die Besitzerin in dieser Zeit hier gewesen? 4 Mal. Wann das letzte Mal? Vor 12 Jahren, sagt er. Ich bin fast immer allein hier. Da staunt der Besucher und meint: Sie haben aber den Garten so gut gepflegt, dass die Besitzerin morgen kommen könnte. Der Gärtner jedoch verbessert ihn: Heute, mein Herr, heute könnte sie kommen. Dieser Gärtner tat seine Arbeit in der Haltung: Jederzeit soll die Besitzerin kommen können. Sollte sie heute noch kommen, so soll alles so sein, dass sie daran Freude hat. Diese Haltung, auch im Blick auf den kommenden Herrn Jesus Christus zu haben, das ist Klugheit des Glaubens. Treue meint Zuverlässigkeit und Klugheit meint Voraussicht. Der klug Handelnde sieht über das Vorhandene hinaus. Er hat einen weiten Horizont. Oder mit den Gedanken unseres Gleichnisses gesprochen: Er rechnet mit dem Kommen des Herrn. So gelebt können wir gelassen sein im Blick auf die Frage: Was hast du gemacht mit deinem Leben? Amen.